Gesegneten Sabbat, liebe Geschwister. Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein und mit euch die Gedanken zu teilen, die Gott mir in der Vergangenheit gegeben hat. In dieser Zeit, wo ich diese Predigt ausgearbeitet habe, ist auch etwas entstanden, was mich persönlich sehr schockiert hatte. Einer unserer Geschwister wurde öffentlich angeklagt und es war für mich persönlich sehr schwer, weil ich diese Person sehr, sehr mag und es einer unserer Geschwister ist, unser Verkündiger, die wirklich eine wichtige Botschaft verkündigen. Und ich glaube, wir alle haben schon erlebt, dass wir auch angeklagt werden, dass wir in ein Licht gerückt werden, wo vielleicht nicht stimmt, und selbst wenn es stimmt, wie denkt Gott darüber, ne? Und ich habe über zwei Texte nachgedacht und der eine steht in Offenbarung 12. Ich möchte ganz kurz, bevor ich zu dem Text komme, den Vers 7 noch anbringen in Offenbarung 12. Und dort steht, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Wir sehen hier einen Kampf im Himmel. Und der Kampf geht eigentlich gegen Gott und seine Regierung. Gott und seine Ordnung, die er im Himmel hatte, hat dem Drachen nicht gepasst, dem Feind, der Satan, die alte Schlange. Und das haben wir dann auch verstehen dürfen, als er dann auf die Erde kam und Adam und Eva verführte, ne? Und hat Zweifel gesät und hat gesagt, sollte Gott gesagt haben. Und die Zweifel wurden so weitergetragen, bis Sünde auch dann gekommen ist. Die Zweifel an Gottes Wort so, dass am Schluss dann gesagt wurde, die Schlange, die du gemacht hast, oder die Frau, die du mir gegeben hast. Und wer wurde angeklagt? Im Endeffekt Gott. Gott, der die Schlange gemacht hat oder der die Frau gemacht hat. Und es ist immer so gewesen, dass der Satan, der Gott anklagte am Anfang, dann auch dazu führte, dass wir uns gegenseitig anklagen. Das ist das, woran er arbeitet, dass wir an Gott zweifeln und dass wir uns gegenseitig anklagen, dass wir uns gegenseitig gegeneinander arbeiten. Aber in diesem ganzen Punkt gibt es eine Hoffnung. Und in Vers 10 ist dieser Text, wo ich meine in Offenbarung 12, Vers 10, dort steht, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Hier ist die Hoffnung, denn Christus hat hier am Kreuz gesiegt. Und was ist da passiert, als er gesiegt hat? Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und das ist das, was er macht. Er verklagt Tag und Nacht. Und wir wissen, dass er immer zu Gott hingegangen ist und hat verklagt. Wir wissen, dass bei Hiob steht es, dass er dort hingegangen hat. Und wen hat er verklagt? Die, welche Gott folgen wollen. Sein Kampf ist gegen die, welche Gott folgen, ganz besonders. In Offenbarung 12, 17 steht, und der Drache wurde zornig über die Frau. Wir wissen, die Frau ist das Sinnbild für die Gemeinde und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes befolgen, das Zeugnis Jesu Christi haben. Das heißt, diese Menschen, die Christus folgen, die diese Gebote im Herzen haben und welche das Zeugnis Jesu haben, das heißt, Das Zeugnis Jesu ist ja der Geist der Weissagung, Offenbarung 19,10. Diese sind ihm ein Dorn im Auge ganz besonders. Warum? Weil wenn wir die Wahrheit Gottes predigen, dann passt es ihm gar nicht. Ne? Weil die Wahrheit Gottes führt zur Erlösung in Jesus Christus. Führt nicht zur Lüge, sondern zur Wahrheit. Das passt ihm nicht. Deswegen ist sein Kampf gegen die, besonders die treu sind, aber nicht nur gegen die, die treu sind, sondern auch die, wo schwach sind. Denn er sucht unsere Schwächen. Er sucht unsere Schwächen und benutzt sie, damit wir gegeneinander kämpfen, damit er unsere Schwächen ausnutzen kann. Und der dritte Punkt ist, der Kampf ist immer gegen Jesus. Der Kampf ist eigentlich im Endeffekt gegen Jesus. Aber wenn er Jesus nicht angreifen kann, wen greift er an? Seine Kinder, seine Familie. Weil er bis zum Kreuz konnte ihn ja angreifen, er konnte ihn verklagen. Wir haben ja gesehen, die Pharisäer kamen und haben etwas gesagt, um ihn anzugreifen, um ihn manchmal zu töten sogar. Ne? Aber jetzt hat Jesus gesiegt am Kreuz. Jetzt geht er gegen die, die ihm folgen wollen, die auf sein Wort hören wollen. Und wir sind hier in einem Riesenkampf in dieser Welt, wo er uns verführen will, dass wir von Gott weggehen, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir nicht auf seine Stimme hören, sondern dass wir gegeneinander kämpfen. Nun, wir haben einen Text in Lukas 5, 29, den wir vielleicht mal beobachten können. Lukas 5, 29 bis 32. Hier steht, und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Wer würde nicht gern Jesus einladen zu sich nach Hause, ne, und mit ihm essen? Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerecht zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und wie oft geht es uns so, dass wir vielleicht mit jemandem essen gehen, wo vielleicht andere Ansichten hat, wo vielleicht einen anderen Gedankengang hat wie wir und wie schwer ist das manchmal. Wir wollen ja nicht in Sünde fallen. Ne? Und ich kenne es persönlich, wenn ich jetzt beispielsweise mit meinen Eltern in Urlaub bin, die haben ja ganz anderen Gedankengang und man will ja nicht irgendwie Gott untreu sein. Aber was redet man manchmal da und wie unterhält man sich und haben wir vielleicht so den Gedanken, dass wir vielleicht darüber stehen oder sehen wir sie auf demselben Level, ne? Eigentlich auf dieselbe Augenhöhe. Das ist nicht immer ganz einfach, ne? Zu unterscheiden zwischen Sünde und Sünder, ne? Jesus sagt hier, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das heißt, er kommt gerade zu diesen Menschen, die vielleicht den falschen Weg gegangen sind. Er kommt, um sie zu retten und nicht, um sie zu verurteilen. Gott ist wunderbar, denn Gott schaut nicht darauf, wie wir sind, wie viel Sünde wir vielleicht haben, sondern Gott schaut darauf, wie wir sein können, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist das Unglaubliche, denn Gott beurteilt uns ganz anders, wie wir vielleicht einander beurteilen würden. Wir haben einen Text in der Apostelgeschichte 17,30, der interessant ist und der wichtig ist für uns, damit wir unterscheiden können, was richtig und was falsch ist, besonders für uns. Dort steht, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Und das ist wichtig, dass Gott hinwegschaut über die Zeit der Unwissenheit. So sollen wir auch schauen auf die Menschen, die vielleicht eine andere Erkenntnis haben wie wir. Ich habe früher nicht den Sabbat gehalten. Warum? Ich habe keine Erkenntnis darüber gehabt. Daher, wie sollte ich das wissen? Ich habe viele Dinge nicht gewusst, was die Bibel sagt. Und deshalb bin ich auch da nicht gefolgt. Und Gott will uns diese Dinge schenken, die uns ein Segen sein sollen. Aber hier steht doch weiter, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Was heißt Buße tun? Buße tun heißt umzukehren zu Gott. Umzukehren von dem falschen Weg, umzukehren von der Täuschung, sobald ich Erkenntnis bekommen habe über eine Sache, die mir Gott gezeigt hat. Das heißt, ihm dort zu folgen, nicht mehr der Lüge zu folgen, sondern der Wahrheit, die Gott uns immer mehr zeigt. Gott ist gnädig gegenüber uns und er gibt uns seine Barmherzigkeit und er hat Geduld mit uns, wenn wir auch im Irrtum sind. Er schaut darüber hinweg, aber er nimmt sich Zeit und er sagt es sogar, Jesus sagt es sogar zu seinen Jüngern, dass sie nicht alles ertragen könnten. Ne? Wenn sie alles erfahren würden, das wäre zu viel für sie. Und ich glaube, wir würden auch überfordert werden, wenn wir verstehen würden, wie viel wir ja in unserem Leben vielleicht falsch getan haben. Aber gleichzeitig ist es so wunderbar, dass Gott uns zeigt, wie barmherzig er dabei ist. Nun, wie gehen wir miteinander um? Haben wir auch diese Barmherzigkeit Jesu in unserem Herzen? Schauen wir auch auf den Sünder oft auf diese Art und Weise? Nicht immer so einfach, ne? Wenn wir versuchen, das Richtige zu tun, auch auf den Menschen zu schauen, wie Gott auf ihn schaut. Denn wir sollten nicht vergessen, wir haben keine eigene Gerechtigkeit in uns. Unsere Gerechtigkeit kommt von Jesus Christus. Wir geben ihm unsere Sünde und er reinigt uns von was? Aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Geschenk Gottes, das er uns geschenkt hat. Aber wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Wir bekommen die Gerechtigkeit zugeschrieben, die Jesus Christus erwirkt hat am Kreuz. Ohne seine Gerechtigkeit wären wir verloren. Er schenkt uns das. Und diese Gerechtigkeit schenkt er uns und er gibt uns ein weißes Kleid. Ein weißes Kleid, haben wir das verdient? Nein, eigentlich nicht. Denn der Sünde ist der Tod. Eigentlich haben wir es nicht verdient, aber Jesus schenkt uns das. Er starb für uns. Und ich habe mir gedacht, wie ist das eigentlich, wenn er uns bedeckt mit diesem Kleid? Versuchen wir auch andere damit zu bedecken, indem wir ihnen nicht auf das Schlechte schauen, sondern schauen, dass wir sie zu Jesus führen, dass wir sie zu dem führen, der ihnen diese Gerechtigkeit auch geben kann. Weil wir sind ja nicht besser. Nun, wie gehen wir miteinander um da? Schauen wir so wie Jesus auf die Menschen oder schauen wir wie dieser Pharisäer in Lukas 18 vielleicht drauf? Schauen wir mal, was dort steht in Lukas 18, Vers 10 bis 14. Lukas 18, Vers 10 bis 14. Dort steht, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der eine ein Christ, der andere ein Moslem oder ein Atheist, könnte man auch sagen. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da, wie dieser Moslem da, wie dieser Atheist da, egal was. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich halte den Sabbat, ich befolge die Gesundheitsbotschaft, sonst wie. Ne? Ja, alles wichtig, aber wichtiger ist hier, was sonst noch getan wird. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ich dachte mir, boah, lieber Gott, wie oft habe ich das eigentlich gesagt? Sei mir Sünder gnädig. Ne? Wie oft kommen wir zu Gott und sagen, sei mir Sünder gnädig. Denn ohne seine Gnade wären wir verloren. Und was sagt Jesus? Hier ist der Inbegriff, warum er dieses Gleichnis macht und sagt, ich sage euch, dieser, der das sagte, dieser Sünder, dieser Atheist, dieser Moslem, dieser sonst wie, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und ich glaube, keiner von uns könnte das sagen wie Jesus Christus. Denn er, der König der Könige, hat sich am meisten erniedrigt. Er, der Mensch wurde. Keiner hat sich erniedrigt so wie Jesus. Er kann das sagen von sich. Und das ist wichtig in dem Punkt. Es ist wichtig, natürlich diese Dinge alle zu halten, wenn Gott sie gesagt hat, aber dabei sich nicht zu erhöhen, sondern zu schauen, dass Gott es ist, der am Schluss beurteilt. Gott ist es, der gerecht richtet. Und Gott ist es, der das Herz sieht. Und hier zu sagen, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, war viel mehr wert, wie alles, was er sonst der andere getan hat, der eigentlich bei Gott war. Jesus sagt, kommt alle her zu mir. Er sagt nicht nur, kommt einige her zu mir, sondern alle. Alle bedeutet nicht nur Christen, sondern auch, egal ob Moslems, ob Heiden, ja sogar Atheisten, Mörder, Kinderschänder, die wir vielleicht sagen würden, ja, ein Kinderschänder, was macht der, wie soll der zu Jesus kommen, hat er das verdient? Und sogar Satanisten ruft er zur Umkehr. Er ruft nicht die Menschen, damit sie bleiben, wie sie sind, und weiter diesen Weg folgen. Nein, er ruft sie zur Umkehr, er ruft sie zur Buße. Jesus kann jeden Menschen ändern. So schlimm wie seine Sünde war, egal wie schlimm sie war, Jesus ist es, der uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und er führt zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist macht ein Wirken, tut Wirken in unserem Leben, dass er unser Leben verändert. Wir können uns das gar nicht so vorstellen. Ne? Das ist für uns eigentlich so gar nicht logisch eigentlich. Aber das ist, was Gott uns verspricht in seinem Wort. Und er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Mühselig und beladen von Sünde. Mühselig und beladen von Problemen. Denn die Sünde bringt auch die Probleme. Sünde ist nicht nur die Trennung von Gott an sich, sondern Sünde ist das, was alles zerstört in dieser Welt. Und Jesus bringt die Rettung und am Schluss ein ewiges Leben. Ein ewiges Leben, wo diese Sachen nicht mehr da sind. Und darauf können wir uns freuen. Und darauf können wir uns nicht nur freuen, sondern es anderen weitergeben. Wir können die Freude teilen mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt hat. Und Jesus sagt, weil er von Sünde retten will, in Matthäus 12,30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Liebe Geschwister, wie machen wir das? Tun wir sammeln oder zerstreuen? Es ist nicht immer einfach, ne? Mit dem, was wir sagen und tun, können wir natürlich falsch handeln. Und wir danken Gott, dass er uns gnädig ist und dass er uns allen beibringt, das Richtige zu tun. Jesus zeigt uns den richtigen Weg. Nun, wie oft haben wir uns schon als Angeklagte gefühlt? Wie oft will Satan uns einreden, dass wir nichts wert sind, wenn wir gesündigt haben? Wie oft? Jesus sagt, alles, was wir unserem Nächsten tun, das tun wir Jesus. Wie wäre es, wenn wir anfangen, das Gute zu tun, demjenigen, wie Jesus es sagt, dann tun wir Jesus was Gutes. Das ist doch eine ganz andere Einstellung, wie wenn wir nur sagen, ja, wir wollen ja das und das nicht tun. Aber wenn wir das Gute tun, tun wir es Jesus. Und das ist eine Motivation, denke ich, die uns hilft, den Weg zu gehen. Weil wir ja auch nicht angeklagt werden wollen und auch dann auch nicht anklagen wollen. Nicht unsere Geschwister, nicht unsere Feinde, nicht unseren Pastor. Wir müssen unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit natürlich dabei und die Wahrheit predigen, aber dabei auf den Sünder achten, den Gott liebt. Nun, wie gesagt, die Anklage geht immer gegen Jesus. Und das können wir ganz, ganz genau in einem Text anschauen, Johannes 8, 3 bis 11. Dieser Text, der hat mich so ergriffen, weil ich ihn nochmal in einem tieferen Bild angeschaut habe. Gott hat mir noch ein paar Gedanken dazu gegeben. Und ich will euch bitten, dass ihr versucht, euch in diese Frau hineinzuversetzen, als ob ihr das wärt in dem Moment, wenn ihr angeklagt werdet. Wie fühlt ihr euch dann dabei? Johannes 8, 3 bis 11, da steht, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, also zu Jesus, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Jetzt stellt euch vor, ihr seid dort, ihr seid diese Frau, oder da steht, hier war ein Mann, der gelogen hat. Hier war ein Mann, der Ehebruch getrieben hat. Hier war ein Mann, der irgendeine andere Sünde gemacht hat. Und alle Leute stehen um euch rum und eure Sünde wird offenbar in dem Moment. Es wird publik, eure Sünde. Stellt euch vor, und das wird weitererzählt und weitererzählt. Und ganz viele Menschen klagen euch an. Wie würdet ihr euch fühlen? Peinlich, gedemütigt, traurig, hilflos. Das sind diese Dinge, die mir in meinem Herzen gekommen sind. Was wäre, wenn meine Sünde so offenbar geworden wäre. Und dann steht noch weiter, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Das heißt, diese Frau soll getötet werden. Überlegt mal, ihr sollt sterben wegen einer Sünde, die euch eine anklagt. Was sagst nun du, was sagt Jesus dazu? Das sagen sie aber, um was? Um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Wen wollten sie anklagen? Jesus. Eigentlich ging es ihnen nicht um die Frau, sie benutzten die Frau, um Jesus anzuklagen. Alles, was ihr meinem Nächsten antut, das tut ihr mir an. Im Endeffekt auch. Aber hier ging es direkt um Jesus. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ja, was schrieb er dorthin? Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter uns ohne Sünde ist, der klage den anderen an, könnten wir auch sagen. Ne? Denn die Steine können wir auch mit unseren Worten auch werfen. Ist nicht immer einfach, ne? Wir können Steine mit unseren Worten werfen, wir können Menschen verletzen, wir können andere richten. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Und wir wissen, dass er auf den Sand schrieb, und er schrieb eigentlich ihre Sünden hin, denn sie waren alle mit Sünde befleckt. Als sie aber das hörten, dass er sagte, und wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, der in dem Sinn, der sei der Richter von ihr. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Das Gewissen überführt. Wer überführt das Gewissen? Der Heilige Geist. Und es ist schon mal gut, dass sie darauf gehört haben, immerhin. Angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und das heißt, da waren ganz viele Menschen da. Das war also wirklich demütigend. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Jetzt ist Jesus allein mit dem Sünder. Allein mit dem Sünder. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah, als die Frau sprach, zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Wo sind sie? Wo sind die Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Natürlich ist es klar, dass Jesus nicht will, dass wir weiter sündigen. Diese Sünde kostet ja sein Leben oder würde in der Zukunft sein Leben kosten. Das ist klar, Sünde ist furchtbar. Aber er zeigte hier, diese Menschen könnte ich nicht verurteilen. Das einzige Gericht, das ich verurteilen wird am Schluss, ist das gerechte Gericht Gottes. Geh hin und sündige nicht mehr. Folge mir nach, könnte man auch sagen. Und hier ist die Sünderin allein mit dem Erlöser. Der Einzige, wo sie davon erretten kann und wo sie auch verklagen kann. Keiner konnte sie verklagen. Und wir sollten auch mal überlegen, in der Zukunft, wie wunderbar das sein wird, wenn wir mal im Himmelreich sind. Im Himmelreich wird es keine Sünde mehr geben. Und im Himmelreich kann Jesus zu uns auch sagen: Wo sind sie jetzt? Wo sind jetzt deine Ankläger? Ist keiner mehr da. Die Ankläger sind weg. Die Anklagen deiner, wo du dein ganzes Leben lang gehört hast, die Anklagen, die dich verletzt haben, es ist vorbei. Denn jetzt bist du bei mir und hier gibt es keine Anklagen mehr, in Ewigkeit nicht mehr. Im Himmelreich gibt es keine Anklagen mehr. Und das ist wunderbar, weil wir uns darauf konzentrieren können, dass es im Himmelreich vorbei sein wird mit den ganzen Anklagen. Da wird der Ankläger keine Macht mehr haben. Da wird es vorbei sein mit allem Bösen. Und darauf können wir uns freuen. Und wir können schon anfangen, hier zu leben, wie im Himmelreich. Ich möchte ganz kurz von Ellen White noch etwas mit euch teilen und versuche es kurz zu halten. Es gibt einen Text aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Rücksicht auf Irrende heißt er. Und hier steht, wenn jemand in einer Angelegenheit Verbesserungsmöglichkeit zu erkennen glaubt, obwohl ein anderer diesbezüglich bereits alles in seinen Kräften Stehende getan hat, soll er seinen Glaubensbruder den Vorteil seiner Auffassung freundlich und geduldig auseinandersetzen. Er sollte ihn weder kritisieren, noch die Lauterkeit seiner Absichten in Frage stellen. Das umso weniger, dass, da er selbst nicht wünscht, verdächtigt oder zu Unrecht kritisiert zu werden. Der Bruder, dessen Herz für das Werk Gottes schlägt, wird zutiefst betrübt sein, wenn sein ernstes Bemühen um Gottes Werk gescheitert ist. Er wird deswegen dazu neigen, gegen sich selbst misstrauisch zu sein und das Vertrauen in seine Urteilskraft zu verlieren. Und es geht darum auch, das schreibt sie dann, dass man entmutigt wird, ne? Und vielleicht sogar geht es so weit, dass manche sogar, habe ich schon gehört, die Gemeinde deswegen verlassen. Und das ist traurig. Oder den Weg zu Jesus verlassen, weil sie entmutigt werden. Hier schreibt sie aber auch, häufig müssen Wahrheiten und Tatsachen den Irrenden deutlich gesagt werden, damit sie ihren Irrtum erkennen und bereuen und ihr Verhalten ändern. Dies sollte aber nicht mit Strenge und Härte, sondern immer in mitfühlender Zartheit geschehen, die die eigene Schwachheit berücksichtigt und sich selbst der Versuchung ausgesetzt sieht. Und das ist genau das, was wir gerade beachtet haben, dass wir keine Gerechtigkeit haben, deshalb sollten wir auch so miteinander umgehen. Ne? Und das ist wichtig. Ich überspringe ein bisschen. Sie schreibt dann über Richte nicht, ne? Auf dass ihr nicht gerichtet werdet, Matthäus 7 und so weiter. Und klar kennen wir alle diese Texte. Aber mir ist wichtig, diese letzten Texte, was sie dann schreibt. Alle Nachfolger Christi sollen so miteinander umgehen, wie wir wünschen, dass der Herr auch mit uns in unseren Fehlern und Schwächen umgehe. Wir irren alle und brauchen sein Erbarmen und seine Vergebung. Alle irren wir. Jesus nahm Menschengestalt an, damit er lernte, Barmherzigkeit zu zeigen und für sündige, irrende Sterbliche vor dem Vater zu bitten. Er erbot sich freiwillig, als Fürsprecher der Menschen zu wirken. Er erniedrigte sich selbst, ne? Und wurde uns gleich. Ich überspringe noch ein bisschen weiter runter. Und hier kommt eigentlich das, was für mich wichtig ist. Der Charakter jedes Mitarbeiters sollte von seinen Amtsbrüdern sorgsam in Schutz genommen werden. 1. Chronik 16, 22 und Psalm 105, 15 tut sie hier erwähnen, tastet meinen Gesalbten nicht an und tut meinem Propheten kein Leid. Fördert Liebe und Vertrauen. Und das ist für mich ein wichtiger Text. Fördert Liebe und Vertrauen. Was sagt sie? Fehlende Liebe und mangelndes Vertrauen unter den Predigern lassen den, der es daran fehlen lässt, ebenso wenig glücklich werden wie seinem Bruder, der unter der Lieblosigkeit zu leiden hat. Die Liebe ist mächtiger als der Tadel. Die Liebe bahnt sich ihren Weg auch über Hindernisse hinweg, während der Tadel jeden Weg zum Herzen verschließt. Und ich glaube, das ist für uns notwendig, dass wir den Weg zum Herzen nicht verschließen, sondern Christus folgen in allem, was er sagt, auf ihn vertrauen und versuchen, unseren Nächsten mit seiner Liebe zu betrachten, ihn so anzuschauen, wie wir wollen, dass Christus auch uns anschaut und wir diese Liebe weitergeben, Vertrauen und Liebe. Mögen wir das von Gott erlernen, dass wir dieses Wort weitergeben können. Amen.